NDR Kultur. À la carte.
Heute mit Lisa Kreisler. Mein Gast ist die Schriftstellerin und Literaturvermittlerin Nefeli Cavuras mit ihrem Debütroman, der den wohl rätselhaftesten und anziehendsten Titel dieses Bücherfrühjahrs hat. Gelb, auch ein schöner Gedanke. Das Buch erzählt vom langsamen Sterben eines Vaters und wie das Zwischenreich dieser Verwandlung das Leben seiner Tochter und seiner Frau berührt. Nefeli Cavuras schreibt aber nicht nur, sondern prägt, obwohl sie noch keine 30 ist, schon seit vielen Jahren in Hamburg das Literaturgeschehen. Unter anderem kuratiert sie das Literaturprogramm der Altonale. Mit dem Schriftsteller Anselm Neft hostet sie den Bücherpodcast Lux Brunch. Sie veranstaltet das kulinarische Lesefest Sorbet, moderiert und arbeitet für den Mayrisch Verlag. Herzlich willkommen, Nefeli Cavuras.
Hallo Lisa, ich freue mich riesig, hier zu sein.
Wenn ich das alles so aufzähle, wird mir ganz schwindelig und ich frage mich, wie man neben so vielen anderen Dingen, die nach Kreativität verlangen, einen so gut gebauten Roman schreiben kann. Wie hast du das gemacht?
Zeit und Wegfahren. Also ich habe schnell gemerkt, dass ich das Schreiben leider nicht mit all meinen Tätigkeiten vereinbaren kann. Das ist etwas, das funktioniert im Alltag nicht. Und das ist sehr frustrierend für mich gewesen, weil ich eigentlich immer schon schreiben wollte und das für mich an erster Stelle stand. Und ich dann lernen musste, fürs Schreiben wegzufahren, mir eine Abwesenheitsnotiz einzurichten in meinen E-Mails und wirklich allen Leuten zu kommunizieren, ich bin nicht mehr da, ich bin jetzt 3 Wochen auf Sizilien, an der Nordsee, also an wunderschönen Orten, wo man eigentlich hätte Urlaub machen können. Und dort bin ich dann und schreibe. Und dann habe ich immer versucht, in 2, 3 Wochen so viel wie möglich zu schaffen. Und ich habe aber trotzdem sehr lange daran deswegen geschrieben, weil ich nicht so viel Zeit immer am Stück hatte.
Ja, du bist ganz früh losgegangen. Du hast in Bamberg, bist du zur Schule gegangen und da hast du auch schon Literaturprojekte organisiert. Und es ist ja total normal, dass junge Menschen sich mit Büchern verbinden, aber dass sie auch andere so ans Buch holen wollen, das ist ja relativ ungewöhnlich. Woher kam dieser Auftrag so früh?
Ich habe einfach schnell gemerkt, dass das etwas ist, was mich umtreibt, also das Lesen und auch das Schreiben. Ich hatte für beides eine große Begeisterung und ich hatte auch das Gefühl, dass ich das später unbedingt machen möchte. Also ein großes Glück, das ich hatte, ist, dass ich früh wusste, dass ich im Literaturbetrieb arbeiten möchte. Ich kannte zwar das Wort Literaturbetrieb nicht, aber ich wusste, ich möchte später was mit Büchern machen. Und eben weil ich aber jetzt vielleicht auch nicht aus einem Haushalt komme, wo das, ich sag mal, vielleicht auch erwünscht gewesen wäre. Also es waren große Sicherheitsbedenken meiner Eltern und auch ich hatte keine Vorbilder in der Hinsicht. Und ich wollte aber früh irgendwie schon einen Weg finden, das möglich zu machen und dachte, ich brauche Berufserfahrung. Und dann habe ich auch schon so früh wie möglich bei Literaturveranstaltungen gearbeitet und habe Literaturprojekte ins Land gezogen und dachte, ich brauche einfach so viel Erfahrung wie möglich, damit ich irgendwann mal arbeiten kann.
Mhm. Ja, über deinen fast märchenhaften Weg in den Literaturbetrieb wollen wir in dieser Stunde sprechen, auch über deinen Roman natürlich, der in der Mitte, das kann ich schon mal hier teasern, eine völlig unerwartete Wendung nimmt. Aber du hast dir auch Musik gewünscht und als erstes hören wir den Schwan aus dem Karneval der Tiere. Was bedeutet dieses Stück für dich?
Du hast ja schon gerade auch angeteasert, dass es bei mir im Roman eine Wendung gibt und die hat was mit einem Tier zu tun. Und dann dachte ich, ich brauche wahrscheinlich auch ein Musikstück, wo ein Tier drin vorkommt. Und das Lied in dieser Interpretation mag ich total gerne, weil es eigentlich eher klingt wie ein Lied über den Mond oder als würde man gerade auf dem Mond landen und das mag ich.
Dann hören wir jetzt Der Schwan aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns, in der Bearbeitung für singende Säge und Klavier gespielt von Angelika Bachmann und Anne-Monika von Twardowski.
Thank you.
Sie hören NDR Kultur à la carte. Zu Gast ist Nefeli Kavouras und die Musik passt wirklich gut zu deinem Weg in den Literaturbetrieb. Wie kamst du als Schülerin in Bamberg dann nach Hamburg?
Durch Finn Ole Heinrich. Das ist ein Autor, den ich schon damals und auch heute total gerne mag. Und ich hatte ein Projekt in der Schule, also wir hatten einen Leseclub und da haben wir Literaturprojekte veranstaltet. Und wir hatten die Idee, einen Text von ihm für eine Gehörlosenschule bereitzustellen, also in Gebärdensprache. Und ich hatte dann damals für den Ole Heinrich angeschrieben. Er hatte damals frisch den Jungliteraturpreis gewonnen. Also so wurden wir auf ihn aufmerksam. Und er dachte, glaube ich, die ganze Zeit, dass ich älter wäre und schon quasi im Berufsleben angekommen wäre. Und dann holte ich ihn so vom Bahnhof ab und dann meinte, wie alt bist du denn? Und dann 17. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon gerade ganz frisch mein Abitur und hatte ein Praktikum am Kindertheater in Bamberg, was ganz furchtbar war, weil es ganz anders war, als ich es mir vorgestellt hätte. Und dann hat Finn gemeint, komm, ich überlege mal, ob ich was in Hamburg für dich finde, weil er wohnte zu dem Zeitpunkt noch in Hamburg. Und dann kam mir auf die Idee, dass ich für ein paar Monate ihm so ein bisschen assistiere, ihm helfe bei all den Sachen, die er zu dem Zeitpunkt anstehen hat. Das waren recht viele Sachen und dann hatte ich direkt so einen Einblick in den Literaturbetrieb und auch, wie das Autorendasein auch aussehen kann.
Mhm. Und du hast dann aber ganz schnell auch ganz viele Dinge gemacht, wie ich eingangs schon sagte. Und eine Lesereihe habe ich auch selber mal gesehen, die Hafenlesung in Hamburg. Das ist ein ganz besonderes Projekt, eine multilinguale Lesung, ganz besonders, ganz voll immer da. Mhm. Und ihr habt das in einem Team gemacht und das Besondere war, dass Texte in der Originalsprache im Ganzen vorgelesen wurden. Also nicht nur angeteasert und dann kam die deutsche Übersetzung, sondern man hat zum Beispiel persische Gedichte gehört in voller Länge und war nur mit dem Klang der Sprache beschäftigt. Das war unglaublich schön. Wie ist diese Idee entstanden zu so einem mutigen Projekt, was ja dann super angenommen wurde?
Wir waren direkt ein mehrsprachiges Team. Also ich kam sogar einen Ticken später dazu. Also die Idee war schon vor mir da und ich fand das Team total toll und ich fand auch das Projekt total toll. Und dadurch, dass es eben ein Autorenkollektiv war mit Personen aus unterschiedlichen Ländern, die in unterschiedlichen Sprachen sprechen, haben die eigentlich für sich eine eigene Bühne gesucht. Also eine Bühne, wo die in ihrer Muttersprache lesen dürfen und dann übersetzt es halt jemand. Und dann haben wir gemerkt, das funktioniert aber auch einfach mit anderen Autorinnen und Autoren. Und wir hatten wirklich aus den unterschiedlichsten Ländern irgendwie auch Leute da. Und das war total toll, weil im Raum immer so eine Atmosphäre des Staunens stattfand. Und auch diese Mehrsprachigkeit auch im Publikum sichtbar war. Also es war eine totale Diversität, was nicht nur Alter oder auch Klasse betrifft, sondern auch wirklich unterschiedlichster Nationen. Und das war toll.
Ja. Was macht einen guten Literaturabend für dich aus? Denn ich finde, es gibt ja wirklich Abende, wir kennen sie alle, die manchmal wirklich bizarr und steif sind. Aber diese Literaturvermittlung hat dich als junger Mensch so interessiert. Was macht einen guten Abend aus? Was passiert da im besten Falle?
Im besten Falle verstehen sich die Veranstalter und die Moderatoren als Gastgeber. Also ich finde wirklich, dass so diese Gastgeberrolle bei Veranstaltungen, gerade im Literaturbereich, wahnsinnig wichtig sind. Dass so eine Herzlichkeit im Raum einfach herrscht, dass sich alle willkommen fühlen dürfen, dass da ein Miteinander vielleicht auch herrscht und dass es nicht darum geht, irgendwie zu zeigen, dass man selber wahnsinnig intelligent und gut vorbereitet jetzt irgendwie auf den Abend ist, gerade was Moderatoren betrifft, sondern dass irgendwie die Literatur scheinen darf. Und ich finde auch, dass bestimmte Literatur oder bestimmte Texte auch eigene Räume brauchen. Also dass man auch vielleicht mal um die Ecke denken darf, dass man nicht nur irgendwie die klassischen Literaturbühnen besucht, sondern dass man guckt, wo kann man einen Text sonst stattfinden lassen.
Das Lektorieren beim Mayrisch Verlag und Kuratieren von Veranstaltungsformaten ist auch wichtig in deinem Leben. Dir sind jetzt in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich wahnsinnig viele frische, neue Texte durch den Kopf gegangen, auch während des Schreibens. Was für ein Gefühl hast du für die Gegenwartsliteratur bekommen? Was würdest du sagen, was passiert da gerade?
Ja, gute Frage. Ich finde es wahnsinnig spannend, dass Autofiktion nicht nur ein Trend ist, sondern auch immer mehr und immer weiter auch die Literaturlandschaft sich so ausbreiten lässt. Das war kein richtiger Satz, aber also, dass einfach Autofiktion immer mehr und mehr stattfindet in der Literatur. Und das finde ich natürlich insofern spannend, weil ich das Gefühl habe, dass es ganz oft gerade in der Literatur, Gegenwartsliteratur, darum geht, die Realität eigentlich journalistisch zu erfassen. Also mit so einem, ja, vielleicht auch soziologischen oder politischen Blick und das dann aber in Literatur umzuwandeln. Und das finde ich schon interessant.
Und wie findest du das?
Wenn es gut gemacht ist, finde ich das super. Ich glaube, mir fehlt einfach manchmal so die Verspieltheit. Also mir fehlt auch, glaube ich, generell gerade so ein bisschen die Verspieltheit in der Gegenwartsliteratur. Mhm. Aber das darf man natürlich niemals den Kolleginnen und Kollegen sagen.
Nein, aber es ist natürlich wirklich in deinem Fall sehr spannend, dass du beide Seiten so gut kennst. Also du hast lange an deinem Text gearbeitet und du hast ganz viele neu entstehende Texte gesehen und auch eben Gefühl dafür kriegen können, was ist ein ästhetischer Trend oder wohin bewegt sich das? Deshalb finde ich das unbedingt erwähnenswert, weil alle haben auch immer so ein bisschen Angst vor diesen Thesenromanen, die sich wirklich ein Thema nehmen und es dann literarisch verarbeiten. Aber im Grunde ist diese Freiheit nicht so da in diesem Spiel mit dem Thema oder mit dem Spiel mit der Form.
Ja.
Welche Texte oder welche Bücher haben dich besonders geprägt, vielleicht auch in Vorbereitung auf dein eigenes Schreiben dieses Romans? Mhm. Gelb, auch ein schöner Gedanke.
Ich möchte zwei Bücher nennen. Zum einen Die Wahrheiten meiner Mutter von Viktor Sjort. Damals bei Fischer erschien. Und das hat eine wahnsinnig stark erzählte Mutter-Tochter-Perspektive, was schon fast zu einer Obsession übergeht und schon fast auch Stalking-Annäherungsversuche hat. Und es hat eine wahnsinnig spannende Form, weil die Kapitel sehr kurz sind, noch kürzer als in meinem Buch teilweise. Und das hat eine immense Kraft. Und mir war es wichtig, in der Vorbereitung für mein Schreiben oder während meines Schreibens Texte zu lesen, die mir mutig vorkommen. Und das war auf jeden Fall so ein Text, der sich ganz roh und mutig angefühlt hat. Ein anderer Text ist Bär von Marian Engel, was jetzt vor ein paar Jahren wiederentdeckt worden ist, mit einem schönen Vorwort auch von Christine Bilkau. Und mich haben ja für meinen Roman natürlich auch so Tier-Mensch-Beziehungen interessiert in der Literatur. Und da war das ein tolles Beispiel auch von einer sehr mutigen Erzählweise, wo einfach was Absurdes passiert, was einfach auch hingenommen werden muss. Und das hat mich sehr bestärkt. Es gibt auch so eine schöne Anekdote von Marian Engel, dass sie gefragt worden ist, warum taucht da auf einmal ein Bär als Liebhaber auf? Und sie meinte, als sie so eine Idee, sie hatte einfach die Idee von einer Erotik-Szene und dachte sich, eine Frau wartet quasi im Wohnzimmer auf ihren Liebhaber und die Tür geht auf und es kommt ein Bär hinein. Mhm. Und sie hat nicht hinterfragt, warum es ein Bär ist. Und irgendwie genau diese Sichtweise von, na, da passiert etwas und man nimmt das erstmal, diese Assoziation, die man im Kopf hat, einfach hin und baut die aus. Die hat mir gut gefallen.
Es ist erstmal rational nicht erklärbar. Genau. Es ist einfach nur ein Gefühl.
Ja, ja. Und dann spürt man dem auch vielleicht mit einer verspielten Art und Weise ein bisschen auf und guckt, wo führt das eigentlich hin. Und daraus ist ein wahnsinnig toller, starker Text entstanden. Also Bär ist eins der besten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe.
Eine klare Literaturempfehlung,
ja,
von unserem Gast,
beide,
Nefeli Kavuras. Ja.
Beide Bücher empfehle ich sehr gerne.
Ja, und gleich wollen wir auch über dein Buch unbedingt sprechen. Aber erstmal hören wir noch mal Musik. Das Winterbild hast du dir gewünscht von Jean Sibelius. Was verbindest du mit dieser Musik?
Mein Buch findet in Jahreszeiten statt, also es wird ein Jahr erzählt und ich wollte auch mal den Winter abbilden. Und dieses Lied hat aber trotzdem auch, ich sage das Wort sehr oft, was leicht Verspieltes und aber auch was Verstimmtes. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz spannend.
Dann hören wir uns das jetzt mal an. Wir spielen aber nicht nur Winterbild, sondern auch Waldsee und Lied im Walde aus den 5 Skizzen Opus 114 von Jean Sibelius, gespielt von Leif Uwe Ansnes.
Thank you.
Gelb, auch ein schöner Gedanke. So heißt der Debütroman von Nefeli Kavouras, die heute mein Gast ist hier bei NDR Kultur à la carte. Und es geht um Georg, der nach mehreren Schlaganfällen und jahrelanger Pflegebedürftigkeit im Sterben liegt. Und erzählt wird aus zwei wechselnden Perspektiven. Einmal aus der Perspektive seiner Frau Ruth und einmal aus der Perspektive seiner jugendlichen Tochter Lea, die beide in dieser Ausnahmesituation irgendwie versuchen weiterzuleben, was aber gar nicht so leicht ist. Das Thema Tod, wir hatten es gerade, wir wollen das gar nicht jetzt zustechen auf dieses Thema, dieses Buch, aber das ist schon das Zentrum deines Buchs. Wie bist du dazu gekommen und warum wolltest du darüber schreiben?
Das Thema Sterben begleitet mich eigentlich schon mein halbes Leben. Also es starben um mich herum einfach Menschen und auch teilweise einfach auch in einem sehr langen und zähen Prozess. Und ich glaube, es war vor allem ein bisschen der jugendliche Blick, wie Erwachsene mit dem Sterben umgehen, dass Sterben eigentlich quasi im Hinterzimmer passieren muss, klinisch sein muss, dass es so abgewendet sein muss von anderen Menschen. Und mir war es einfach wichtig, darüber zu schreiben, was das im Zwischenmenschlichen mit den Angehörigen macht und was vielleicht auch diese Menschen auch brauchen und wie auch Pflege auszusehen hätte, wenn man es vielleicht ein bisschen anders denkt. Ja, also dieser Pflegeaspekt war auf jeden Fall auch ein großes Anliegen für mich. Und man sucht sich ja die Themen ja auch nicht selber aus. Also die Themen kommen ja auch manchmal zu einem. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ich muss das jetzt einfach einmal abarbeiten können, damit ich mich auch anderen Themen und auch vielleicht auch dem Leben widmen kann. Ich war auch immer ein düsteres Kind. Ich wollte auch als Kind schon den Tod verstehen und hatte als 13-jährigen Praktikum auch im Altenheim, also selbst gewählt auch. Und ich hatte immer so eine Neugier, also eine düstere Neugier. Das steckt vielleicht auch mit drin.
Ja, man merkt dem Buch an, dass es mit viel Wissen über das Sterben und den Tod gesättigt ist. Und der Tod ist ja wahrscheinlich das grundlegende Thema aller Kunst. Aber oft wird es eben metaphysisch verarbeitet und in der Romantik über die Natur. Aber bei deinem Text ist mir eben aufgefallen, dass es ein sehr körperlicher Text ist. Und du hast es ja auch schon angedeutet. Also wolltest du auch der Literatur über das Sterben mit deinem Buch etwas Neues hinzufügen? Und wenn ja, was genau?
Vielleicht wollte ich die Angst vor Körperlichkeit nehmen. Mhm. Also wie du ja schon sagst, es geht bei mir sehr viel um das Körperliche. Und ich glaube, dass wir manchmal auch so eine komische Beziehung zum eigenen Körper, auch zum Körper anderer haben. Also dass, wenn jemand pflegebedürftig ist, dass da schnell irgendwie ein Ekel oder eine Überforderung stattfindet. Dabei ist es ja erstmal nur was Körperliches. Und da mache ich einfach selber so ein Fragezeichen dran. Also ich habe keinen Roman geschrieben, um Antworten irgendwie zu haben oder um zu sagen, mach das mal besser, sondern einfach, ich habe gemerkt, irgendwie da stimmt was für mich nicht mit diesem Ekel, mit dieser Körperlichkeit und trotzdem aber auch mit großem Schutzbedürfnis, was man ja trotzdem ja auch hat. Und aber auch, wie kann das aussehen, ein würdevolles Sterben, was ja oft einfach so in die Länge gezogen wird. Ist das würdevoll?
Ja, interessant ist an deinem Buch die Konstellation, denn man hat den Anfang und das Ende im Grunde gleichgeschaltet. Also man hat diese junge Frau Lea, die gerade ins Leben aufbricht und dabei ihren Vater begleitet, wie er stirbt. Und über die Jugend wissen wir irgendwie sehr viel, weil wir sie alle erlebt haben und wir kennen diese Qualitäten dieser Jugend, die auch Lea alle zeigt. Sie will sich verlieben, sie will was Schönes erleben, sie will Eis essen. Aber über das Sterben, über den Tod wissen wir eben nichts. Was macht diesen Zustand des Sterbens aus? Wie hast du den im Buch auch beim Schreiben gezeigt und erlebt?
Also erstmal ist es ja ein bisschen dreist in meinem Roman, dass die Person, die stirbt, Georg, eigentlich nahezu fast nicht stattfindet. Also der Körper ist irgendwie da und sein Wesen ist irgendwie auch noch irgendwie greifbar. Also man versteht auch, oder ich hoffe, man versteht auch, was für ein Wesen er ist. Aber es geht nicht um ihn. Also es geht wirklich eher um die Angehörigen. Und ich glaube, ganz oft ist es ja auch so bei Sterbensprozessen so, dass es ja vor allem das Leiden der Angehörigen ist und nicht das der eigentlichen Hauptfigur. Und Pflegealltag ist halt ein Alltag, der routiniert abläuft mit vielen Details und trotzdem geht ganz viel verloren und ganz viel bleibt liegen und es macht vor allem einsam. Also ich glaube, diese Einsamkeit ist auch Teil des Sterbeprozesses, auch für die Person, die stirbt selbst. Also die vereinsamt ja auch auf eine Art und Weise, eben weil man ja auch ganz oft Sterbende irgendwie so weghält von den anderen aus Schamgefühlen oder aus Unsicherheit. Und dieses Schamgefühl und diese Unsicherheit haben, glaube ich, Angehörige selbst auch oft. Wo wir auch wieder bei der Körperlichkeit angelangt sind, eben weil Pflegen auch was sehr Körperliches ist, wo man auch so viel Verantwortung trägt und wo man auch an seine eigenen körperlichen Grenzen auch kommen kann.
Ja, und sie sind beide eben auch so ein bisschen ausgebremst im Leben, weil dieses Verständnis von außen nicht da ist für diesen Zwischenzustand, den auch die Angehörigen eben mitleben. Also sie können nicht weiterschießen, weil dieser Mensch ist da und sie lieben ihn auch und sie begleiten ihn. Und interessant ist auch, dass du dich eben für zwei Perspektiven entschieden hast. Also es gibt Ruth und es gibt Lea, sind, du hast es eingangs gesagt, sehr kurze Kapitel. Und man ist immer hin und her gerissen als Leserin, mit wem man mehr sympathisieren, auf wem man sauer sein soll, weil die haben ein schwieriges Verhältnis, die beiden. Das ist nicht einfach in dieser Situation. Warum hast du dich für zwei wechselnde Perspektiven entschieden?
Ich kann lediglich aus der Ich-Perspektive schreiben. Ich bin keine gute Autorin. Und eben weil ich nur aus der Ich-Perspektive schreiben kann, musste ich mich festlegen. Und ich habe gemerkt, ich kann mich nicht festlegen. Es war mir klar, dass ich nicht aus der Perspektive der Jugendlichen komplett schreiben möchte, weil ich Angst hatte, dass dann als Jugendroman, was auch immer das sein soll, missverstanden werden könnte. Und ich habe mich relativ schnell an Ruths Perspektive probiert und dann auch gemerkt, dass es aber eine sehr häusliche, eine sehr statische Perspektive ist, was ja auch der Alltag von Pflegenden ist. Es ist nun mal eine Perspektive, die einfach nur im Haus stattfindet. Und dann musste ich diese für mich sehr mutige Entscheidung treffen, mich auf zwei Perspektiven, zwei Ich-Perspektiven einzulassen, wo ich erstmal dachte, oh Gott, ich kann doch keinen Roman schreiben, zwei Ich-Perspektiven mit einer Verwandlung und dann geht's auch noch ums Sterben. Wer soll das lesen? Und ich habe aber gemerkt, es geht nicht anders. Also ich kann das nicht anders machen. Es war aber echt eine Überwindung.
Aber man kann es sehr gut lesen.
Gott sei Dank, es gibt auch immer Überschriften, die auch dann einen darauf hinweisen, bei welcher Perspektive.
Wer jetzt spricht, tatsächlich, weil die Emotionen sich dann doch irgendwann angleichen bei den beiden Figuren, ne? Weil auch die Mutter dann wieder in jugendliche Zustände gerät im Laufe des Prozesses. Aber wir hören jetzt erstmal noch ein weiteres Stück, das du dir gewünscht hast. Ralf Kirschbaum mit der Sarabande aus der Suite für Violoncello, Solo Nummer 6 von Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Ralph Kirschbaum mit der Sarabande aus der Suite für Violoncello Solo Nummer 6 von Johann Sebastian Bach. Ein Wunsch von Nefeli Cavouras. Nefeli, was hat es mit diesem Stück auf sich? Was bedeutet dir das oder warum hast du es ausgesucht für heute?
Ich mag diese Cello-Stücke total gerne. Die erinnern mich immer daran, wie ich als Kind bei Freunden meiner Mutter war und mich tierisch gelangweilt habe im Sommer, während dann der Ehemann Cello gespielt hat. Und jedes Stück klang genau wie das. Und damals dachte ich einfach, wie langweilig. Und wann hört endlich der Sommer auf und wann geht die Schule wieder los, damit ich keine Langeweile mehr habe. Und jetzt mag ich das aber.
Langeweile erleben deine Figuren nicht so richtig im Buch, gelb, auch ein schöner Gedanke. Aber es sind ganz viele sehr heftige, sehr unterschiedliche Gefühle im Spiel. Also Wut, Mitleid, tiefe Liebe, den Wunsch, selbst erlöst zu werden, dass dieser Vater irgendwie endlich geht. Und diese Gefühle, das fand ich beim Lesen so interessant, übertragen sich auch auf mich als Leserin. Also man ergreift mal Partei, habe ich schon gesagt, für die eine Figur und man fühlt sehr viel beim Lesen. Ich habe mir aber vorgestellt, dass es sehr schwer war, diese ganzen heftigen Emotionen beim Schreiben zu organisieren. Wie hast du das gemacht? Wie schwierig war das?
Es war gar nicht schwierig, weil ich sehr nah an meinen Figuren war. Mhm. Und der Vorteil in den kurzen Kapiteln ist natürlich, dass ich auch nur immer wenig zu schaffen hatte am Stück. Also ich habe immer ein Kapitel natürlich wirklich am Stück geschrieben und dann später das nächste. Und ich wusste einfach ganz genau, wie die sich gerade fühlen. Also die waren für mich so lebendig. Ich hatte anfangs in der Konzeption meines Romans eine andere Figur, sowas wie eine ältere Schwester, die quasi immer zwischen den beiden navigieren möchte. Mhm. Und die hat mich aber beim Schreiben extrem gelangweilt, eben weil sie so statisch war. Sie wäre wahrscheinlich so wie ich gewesen, so eine vermittelnde Person. Und Lea und Ruth denken eigentlich, dass sie kaum Gemeinsamkeiten haben. Aber was sie beide sind, ist, dass sie trotzig sind, beide. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen beim Schreiben.
Mhm. Trotzdem, obwohl eigentlich nichts Schlimmes vorgefallen ist zwischen den beiden, hat man das Gefühl, finden sie in dieser Ausnahmesituation nicht zueinander. Man wünscht sich immer, ihr teilt doch dieses schwierige Schicksal. Warum seid doch gut zueinander? Aber irgendwie haut das nicht hin. Warum ist das so? Warum finden die beiden nicht zueinander?
Weil sie glauben, dass sie konträre Sachen brauchen. Also Lea braucht das Gefühl, dass ihr Leben vorangeht und Ruth braucht eigentlich den Pauseknopf in ihrem Leben. Sie braucht das Gefühl, dass ihr Mann nicht verschwinden wird, dass das Sterben vielleicht doch aufgehalten werden kann. Und Lea hat eigentlich diesen für sich schon fast beschämenden Wunsch, dass der Vater endlich mal bitte sterben möge. Und eigentlich hat Ruth den auch, aber sie drückt den eben anders aus, weil sie natürlich in ihrer Generation und in ihrer Funktion, die sie auch hat, niemals natürlich den Wunsch äußern könnte, dass ihr Mann jetzt doch auch mal bitte sterben dürfe. Und das wandelt sich, also beide nähern sich da auch irgendwo auch ein bisschen an in dem Gefühl. Aber klar, aus dieser Grundposition heraus funktioniert das natürlich nicht mit den beiden.
Mhm. Georg ist ja sowas wie eine Leerstelle, eine lange Zeit im Text. Es gibt einen ganz winzigen Abschnitt, der aus seinem Kopf stammt. Und er kommt einem aber sehr friedlich vor als dieser Sterbende, wird friedlich wahrgenommen. Und diese Stimme, die er dann aber bekommt, die ist biblisch, gedichtartig, es sind wirklich nur einzelne Zeilen. Unter anderem stammt dieser wunderschöne Titel aus diesen Zeilen. Und es kommt gelb vor, mhm, und es kommt grün vor in diesen raren Sätzen. Und ich habe mich gefragt, welche Rolle Farben für diesen Sterbenden spielen. Weil du ja auch dein Buch so genannt hast, ne? Also
Ich würde mir natürlich niemals irgendwie anmaßen oder zutrauen, aus der Perspektive einer sterbenden Person wirklich schreiben zu können. Aber ich hatte so dieses Gefühl von, da liegt jemand und sieht nichts mehr von der Welt. Also vielleicht sieht er den Fernseher, vielleicht sieht er aus dem Fenster, aber man sieht nicht mehr viel. Und so ein Raum ist ja dann, so ein Pflegeraum ist ja auch schnell irgendwie sehr steril und grau und kahl. Und ich hatte so beim mich hineinfühlen so eine Sehnsucht nach Farben, was vielleicht auch die Sehnsucht nach Lebendigkeit ist. Und so entstand das dann so ein bisschen. Und ich hatte irgendwie auch totale Lust, ihm so ein Gedicht in den Mund zu legen. Also da habe ich gedacht, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Es war auch eher so eine Intuition, dass ich dachte, nein, das fühlt sich falsch an, ihm irgendwie so einen Prosatext jetzt, so einen lebendigen Prosatext jetzt zuzumuten. Das muss etwas sein, was so stockt und wo so jeder Satz ein Gewicht hat, weil jeder Satz könnte der letzte sein.
Mhm. Ja, ich finde das so schön, dass das da drin ist, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese wenigen Worte sind das Puzzlestück, was den anderen beiden fehlt. Also
ja,
ne,
schön.
Auf
ja,
der anderen
stimmt.
Seite. Und das ist so, auch dass es nur einmal vorkommt, so relativ in der Mitte des Buches, das hat für mich auch sehr Sinn gemacht. Ich musste beim Lesen immer wieder denken an diesen Ausspruch, nichts Menschliches ist mir fremd, von diesem römischen Komödiendichter Terenz. Wir haben über Ekel gesprochen. Mhm. Teilweise ekelt sich Lea vor diesem Körper des Vaters, aber irgendwann heißt es auch einmal, ich zitiere, nie werde ich mich vor etwas ekeln, nicht vor anderen, nicht vor mir selbst. Was lernen die beiden über das Menschliche an der Seite des Sterbenden?
Ich hoffe, dass sie lernen, den eigenen Körper und auch Körper anderer Menschen einfach so hinzunehmen, wie sie sind. Und auch mehr drauf zu hören, was sie gerade selber brauchen und das vielleicht auch kommunizieren zu können. Und dass eigentlich auch so eine Grundebene der Liebe innerhalb der Familie immer stattfindet, auch wenn sie nicht unbedingt spürbar ist.
Mhm.
Ruth lernt auch im Roman, sich überhaupt erstmal die Frage stellen zu dürfen, was darf sie eigentlich in ihrem Leben noch wollen? Also gerade wenn sie so als 54-jährige Frau immer nur quasi die Frau von jemanden war und da jetzt lange nur die Aufgabe hatte zu pflegen, muss sie eben neu lernen, was möchte ich eigentlich noch im Leben? Sie ist ja noch nicht alt eigentlich. Also sie geht da auch eine Form der Pubertät durch und das darf sie auch. Und Lea hingegen muss sich auch eben die Frage stellen, was möchte ich jetzt in meinem Leben? Und wie darf eigentlich auch Trauer aussehen um jemanden, von dem ich mir eigentlich auch gewünscht habe, dass er sterben soll?
Daniel Hope spielt Avril 14th von FX Twin in der Bearbeitung für Violine und Instrumentalensemble, begleitet von Jacques Amon, Christoph Arnaka, Jane Bird und dem Kaiserquartett. Nefelika Voras ist mein Gast. Du hast gerade beim Hören gesagt, dieses Lied hast du auch viel beim Schreiben gehört.
Ja, das hat so auch wieder was Verspieltes, aber trotzdem Melancholisches und was Wiederholendes. Und gerade wenn ein Lied wiederholend und instrumental ist, funktioniert das für mich sehr gut beim Schreiben.
Und ist es auch auf dieses Lied zurückzuführen, dass in der Mitte des Buches etwas ganz Fantastisches passiert, nämlich kurz bevor der Vater tatsächlich stirbt, verwandelt er sich noch einmal in ein Pferd. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Ich wollte nicht nur eine Geschichte des Sterbens erzählen, ich wollte eine Geschichte über das Sterben erzählen. Aber wenn man das Sterben erzählt, dann landet man irgendwie sehr schnell bei sowas Realitätsnahem, was eigentlich nie irgendwie die Wirklichkeit abbilden kann, was schnell irgendwie auch platt wirkt. Ich hatte totale Angst, dass ich am Ende so einen ZDF-Fernsehfilm irgendwie eigentlich erzähle von so einem Pflegedrama. Und diese Verwandlung ist, glaube ich, eigentlich so das realistischste und atmosphärischste Element, wie man oder wie ich Sterben abbilden kann. Oder in dem, was, also Ruth beobachtet ja diese Verwandlung und versteht nicht, dass es eine Verwandlung ist und denkt, dass es das Sterben ist. Und das war für mich eigentlich der emotionalste Moment beim Schreiben, weil ich dachte, oh, ich bin da jetzt dem Sterben wirklich auf der Spur.
Hm. Warum ist das Pferd nicht Kafkaesk? In ganz vielen Rezensionen wird jetzt von Kafkaesk gesprochen und ich glaube, das gefällt dir gar nicht so.
Ich finde es natürlich total spannend, dass die Literaturkritik so anscheinend überfordert ist mit dieser Verwandlung, dass sie auf den einzigen Verwandlungstext zurückgreifen, den sie kennen. Die Verwandlung von Kafka, also total tolles Buch, aber natürlich auch eine ganz andere Thematik und auch ganz andere, da hat auch die Verwandlung einen ganz anderen Zweck. Und ich störe mich immer an dem Wort Kafkaesk, weil Kafkaesk ja eigentlich nicht das bedeutet, also Kafkaesk kommt ja eigentlich ja eher daher, dass es ja um dieses Ohnmachtsgefühl geht, wenn die Bürokratie oder höhere Mächte eigentlich über das eigene Leben entscheiden. Und Kafkaesk kommt nicht von der Verwandlung.
Ja, aber das Gefühl geändert sich durch die Verwandlung im Text. Und zuvor war Ruth dem Sterbenden näher und als er aber ein Tier wird, kümmert sich Lea um ihn. Was ändert das Tierwerden für Lea? Ich habe so ganz viel darüber nachgedacht, dass das so eine intuitive, zarte Beziehung ohne Sprache ist und dass das vielleicht auch etwas ändert.
Ja, sie hat keine Angst mehr vor dem Körper.
Mhm.
Also sie sieht dieses Tier und hat sofort eine Zärtlichkeit ihm gegenüber. Und ich glaube, das ist ganz oft so, dass wir Menschen dazu in der Lage sind, um uns um ein krankes Tier zu kümmern, weil wir da irgendwie auch ein Mitgefühl haben. Und das geht uns bei Menschen irgendwie nicht so leicht, weil wir natürlich da die Identifikation viel näher haben. Mhm. Von das könnte auch ich mal sein. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass wenn man so körperlich geschwächt ist, so ein Streicheln oder so eine liebevolle Geste, wie man sie auch bei Tieren macht, vielleicht auch mal ganz gut wäre, ganz angebracht wäre sogar. Und das trauen wir uns aber nicht. Und Lea lernt durch diese Pferdwerdung quasi, dass ihren Vater so zu nehmen, wie er ist. Und das fällt ihr natürlich davor schwer, weil ihr Vater nicht mehr der ist, der er mal war, auch für sie war. Ruth hingegen hat andere Schwierigkeiten damit. Ihr taugt das gar nicht.
Nee.
Weil ein Pferd ist ja kein Mensch. Also man muss dazu sagen, die Verwandlung wird quasi nicht hinterfragt. Die ist ja auch kein Medienspektakel im Roman, sondern die wird quasi einfach hingenommen. Und es geht darum eigentlich eher, ja, was macht das dann eigentlich mit den beiden?
Ein anderer Gedanke, der mir kam, war die Tatsache, dass Tiere vielleicht gar nicht wissen, dass sie sterben. Kommt, glaube ich, zweimal vor im Text. Was glaubst du, wäre es besser, nicht zu wissen, dass man stirbt?
Für manche ja, für andere nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das so pauschal beantworten kann. Ich finde es interessant, wie wir mit dem Sterben von Tieren umgehen und wie wir mit dem Sterben von Menschen umgehen. Also auch, dass wir bei Tieren ja auch ganz würdevoll vom Einschläfern sprechen und dann auch immer betonen, dass es darum geht, das Tier zu erlösen. Und das würden wir bei Menschen ja nie wagen, aber ich mag eigentlich das Wort Einschläfern. Ich mag die Geste dahinter, diese Zärtlichkeit auch dahinter. Und das war auch so ein bisschen ein Impuls für mich. Was wäre, wenn man das auch bei Menschen so machen dürfte? Damals, als ich den Text angefangen hatte zu schreiben, war Sterbehilfe auch noch nicht so weit, wie sie heute ist. Sie ist heute ja immer noch nicht so weit, aber damals war es noch, zumindest in Deutschland, noch viel undenkbarer.
Die alltäglichen Dinge verändern sich auch sehr stark im Text. Es gibt so einen richtigen Fokus auf Einzelheiten. Es gibt diese Auberginen-Tomatensoße, die eine ganz wichtige Rolle spielt, kann man dann alles nachlesen. Wie verändern sich alltägliche Dinge im Angesicht des Todes?
Ich glaube, man braucht einfach mehr Routinen. Also die Gegenstände der Routine spielen eine größere Rolle und alles, was aber so draußen stattfindet, ist nicht erreichbar. Beantwortet das die Frage?
ja, ich hab darin irgendwie auch Trost gesehen.
Ach also, ja, ja.
Also die Lea beschreibt einmal, wie sie sich daran erinnert, wie sie ihre Hand in die Jackentasche ihrer Mutter schiebt und diese zerfaserten Taschentücher, wir kennen das alle, und den kalten Schlüssel fühlt. Und davon gibt es ganz viele Momente im Text. Die Sprache ist eh so zupackend und präzise. Und mich hat das getröstet. Und das wäre jetzt auch noch meine nächste Frage. Was tröstet in dieser Situation Lea und auch Ruth?
Lernen, wie man Abschied nehmen kann. Und ich glaube, jeder Mensch muss auf seine Weise Abschied nehmen können. Und es, also wir, zumindest in unserer westlichen oder deutsch-westlichen Kultur, haben nicht so gute Trauerrituale oder Abschiedsrituale eigentlich perfektioniert. Und ich glaube, das wäre eigentlich schön, sich dem so ein bisschen mehr zuzuwenden und zu gucken, wie trauere ich eigentlich? Und wann ist ein guter Zeitpunkt zum Trauern? Also ganz oft ist es ja so, dass man eigentlich denkt, ich darf erst trauern, wenn die Person tot ist. Wenn aber eine Person so schon sehr lang im Sterben liegt, dann darfst du auch natürlich vorher trauern und traurig sein. Und ich glaube, das müssen beide lernen. Und sie finden natürlich auch irgendwo zueinander, was so die Einsamkeit tröstet. Sie bleiben natürlich trotzdem irgendwo einsam. Man ist ja immer einsam als Mensch. Was für ein schreckliches Gefühl, Einsamkeit. Aber es ist ja schön, wenn man trotzdem in der Einsamkeit weniger alleine ist.
Wir hören noch einmal Daniel Hope mit Spring 1 von Max Richter, eine Bearbeitung des Violinkonzerts Der Frühling von Antonio Vivaldi mit dem Konzerthaus Kammerorchester Berlin unter der Leitung von André Derrida. Sie hören NDR Kultur à la carte heute mit der Schriftstellerin Nefeli Cavouras, die ihren Debütroman mitgebracht hat. Gelb, auch ein schöner Gedanke. Nefeli, wir sind schon am Ende der Sendung angekommen. Ich möchte dich aber dennoch fragen, das Buch beginnt mit einem danach und es endet mit einem danach. Also die beiden erzählenden Figuren Ruth und Lea denken eigentlich immer nur bis zu dem Punkt, wo Georg stirbt und nicht darüber hinaus. Und mir ist aufgefallen, dass in diesen beiden Passagen gibt es ein Wir, ein tröstendes Wir. Da finden sie zusammen. Und sie fragen sich, ob es bei dieser Verwandlung auch um ihre eigene Verwandlung ging und wer sie geworden sind. Die Frage beantwortest du im Buch nicht, aber ich möchte sie dir dennoch hier vielleicht stellen. Wer werden die beiden durch diese Erfahrung und in diesem Danach? Oder wer könnten sie werden? Es schreit ja so ein bisschen nach einer Fortsetzung. Das muss ich auch noch mal vorausschicken.
Also es wird kein Teil 2 geben. Ist nicht in Planung. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, ich muss es auch gar nicht wissen. Ich weiß, dass ich, als ich den Text zu Ende geschrieben hatte, tatsächlich so ein Gefühl von Abschiedsschmerz hatte. Dass genau für mich diese Frage auch ein bisschen im Raum hing, dass ich dachte, und jetzt? Also, was ist denn jetzt mit Lea und Ruth irgendwie? Die hängen so in so einem, in einer Doppelpunktposition. Am Anfang waren sie in einer anderen Doppelpunktposition als am Ende. Und vielleicht sind sie einfach am Ende ein bisschen getröstet worden und können jetzt im Frühling starten, wie das Lied eben so ein bisschen, das so ein bisschen zum Ausdruck bringen kann. Das würde ich Ihnen wünschen.
Liebe Nefeli, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute da warst und wünsche dir alles Gute mit diesem wunderbaren Buch, das Sie alle lesen müssen. Gelb, auch ein schöner Gedanke, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Mein Name ist Lisa Kreisler und diese à la carte Sendung, wie auch viele andere, können Sie nachhören auf ndr.de/kultur oder in der NDR Kultur App.
Vielen lieben Dank.